Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin nicht allein im Studio. Neben mir steht Sibylle Hallberg. Die haben Sie schon mal gehört. Die war in der Folge 230, 231. Da ging es um die Drostei. Das ist ein Kulturzentrum in Pinneberg, in dem sie viele Jahre im Vorstand war. Und ihren damaligen Lebenslauf und wie sie zum Schreiben gekommen ist. Also hören Sie gerne noch mal rein. Dann hat sie noch mitgewirkt an der Folge 261, 62 zu meiner Romantrilogie Großstadtoasen. So, und heute geht es um das Thema Biografie. Das Thema ist so umfangreich, das werden wir in drei Folgen unterteilen. Also heute die Folge 1 von 3 zum Thema Biografie. Und wir fangen an mit dem Beispiel des Malers Vincent van Gogh. Den kennen Sie alle. Liebe Sibylle, ich weiß, dass du schon viele Biografien gelesen hast. Im Januar hast du dich auf meinem Salonabend zu diesem Thema mit der Vorstellung einer Doppelbiografie beteiligt. Was interessiert dich so eigentlich am Leben der anderen?
Ja, Ralf, erstmal hatte ich den Eindruck, dass der Salonabend bei dir gerade auf mich zugeschnitten war, denn ich interessiere mich sehr für Biografien. Ich liebe es geradezu, über das Leben von anderen etwas zu erfahren, und beim Lesen kann ich das so schön gemütlich für mich machen und richtig aufnehmen. Ich lese besonders gerne biografische Romane, weil sie auf spannende und unterhaltsame Weise vor meinem geistigen Auge das Bild eines Menschen entwerfen, der mich interessiert oder auch geradezu fasziniert. Dabei ist dieses Leben ja eingebettet in sein historisches Umfeld, das heißt in seine Zeit und seine Zeitgenossen. Natürlich bedient sich der Autor oder die Autorin beim Erzählen auch der Fantasie. Das erwarte ich sogar, damit ich nicht mit einer Aneinanderreihung von Fakten konfrontiert werde, sondern vom Schriftsteller sozusagen an die Hand genommen werde und er für mich mit der Fülle besonderer Geschichten einen ganzen langen Lebensweg nachzeichnet. Diese Geschichten, natürlich auch problembelastet und von menschlichen Stärken und Schwächen durchdrungen, erinnern mich tatsächlich oft auch an meine eigenen. Ich merke, dass ich nicht allein bin mit meinen Sorgen und meiner Suche nach Lösungen, bekomme vielleicht sogar gute Ideen und Ansätze geliefert. Das empfinde ich als beruhigend und hilfreich, manchmal geradezu als befreiend. Ich würde jetzt gern noch kurz auf die Doppelbiografie zurückkommen, die du eingangs erwähnt hast. Der südamerikanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa, er ist übrigens gestern gestorben, habe ich gehört, hat das in seinem Roman »Das Paradies ist anderswo« für mein Empfinden großartig gelöst. Im Jahr 2010 hat er den Nobelpreis für Literatur erhalten, und zwar, ich zitiere, für seine Kartografie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands, des Aufruhrs und der Niederlage. Diese Themenbeschreibung passt perfekt zu seinem 2003 erschienenen Werk »Das Paradies ist anderswo«, in dem er nicht nur die Lebensgeschichte der frühen Frauen- und Arbeiterrechtlerin Flora Tristan erzählt, sondern auch die ihres Enkelsohnes, und das war der Maler Paul Gauguin. Zwischen beider Leben liegen etwa 50 Jahre. Beide sind sich also nie wirklich begegnet, sind aber beide aus den Zwängen der strengen christlichen Konventionen ihrer Zeit ausgebrochen und damit auf breite gesellschaftliche Ablehnung gestoßen. Beide wurden zu Lebzeiten nicht selten als ungläubige Spinner bezeichnet. Diesen Gemeinsamkeiten hat Mario Vargas Llosa in seinem Roman behutsam, aber sehr anschaulich nachgespürt. Über das Leben von Künstlern lese ich sehr gern, weil ich spüre, dass ich einen umso tieferen Zugang zu ihren Werken erhalte, je mehr ich von ihnen weiß. Beim Lesen erfahre ich viel für mich Unbekanntes über die jeweilige Persönlichkeit, von der ich wahrscheinlich vorher, ganz ohne zu überlegen, gesagt hätte, dass ich sie kenne. Das Wort kennen wird in unserem alltäglichen Gebrauch doch sehr unterschiedlich benutzt. Es bedeutet mal sehr wenig, sagt einfach nur aus, dass ich den Namen schon einmal gehört habe. Mal bedeutet es aber auch ganz viel, nämlich, dass ich mit jemandem schon sehr lange verbunden bin und ihn in dieser Zeit wirklich kennengelernt habe, durch Beobachtung, gemeinsames Erleben und vertrauliche Gespräche, die weit über ein Smalltalk hinausgehen. Wenn man sich neugierig fragt, was steckt eigentlich hinter dem ungewöhnlichen, dem unerwarteten Tun oder dem Eigenartigen, das meine ich im positiven Sinne des Wortes, denn jeder hat ja seine eigene Art, also dem eigenartigen Verhalten eines interessanten Menschen, wer ist er oder eher, wer war er? Warum habe ich diese oder jene Meinung von ihm im Kopf, obwohl ich zugegeben gar nicht viel von ihm weiß? Dann wird es spannend, sich in seine Biografie zu vertiefen und beim Lesen Auskunft zu erhalten.
Ja, damit sprichst du indirekt das Thema Urteil und Vorurteil an. Das werden wir sicherlich in einem späteren Podcast auch nochmal vertiefen mit anderen Gästen. Ja, meine erste Frage, treibt dich nur dein Wissensdurst an oder kannst du unseren Hörern auch versichern, dass es Spaß macht, erlaubterweise ein bisschen durch das Schlüsselloch der anderen zu sehen?
Ja, unbedingt. Meistens werden Biografien ja erst nach dem Leben einer Persönlichkeit verfasst. Manchmal erscheinen sie, besonders Autobiografien, aber auch schon zu Lebzeiten des Verfassers. Mir fällt da gerade die ehemalige Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika ein, Madeleine Albright. Sie hatte diesen Posten inne unter der Regierung von Bill Clinton. Diese blitzgescheite und gewitzte Dame hat insgesamt 3 Autobiografien geschrieben, nämlich über ihre Kindheit in Prag, über ihre unvergleichliche politische Karriere in den USA und die 3. über ihre bewegte Lebensphase voller Tatendrang und immer noch viel Einflussnahme in höchsten Kreisen ab 2001. Madeleine Albright, die 2022 verstorben ist, hatte tatsächlich so viel zu erzählen, dass es sich meiner Meinung nach lohnt, sich in diese höchst unterhaltsam geschriebenen Bücher einer weltgewandten Intellektuellen mit bemerkenswerter Bodenhaftung zu vertiefen. Sie hat sogar ein Buch einzig über all ihre verrückten Broschen geschrieben. Read My Pins hat sie es genannt. Madeleine Albright ist für mich aber eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, bei den meisten Menschen würde ein biografisches Werk ausreichen, um sie kennenzulernen und sich selbst ein umfassendes Bild von ihnen zu machen. Wobei ich jetzt nicht meine, ein Urteil über sie zu fällen. Das tun wir nämlich unwillkürlich sehr oft, wahrscheinlich unbewusst und deswegen aus Versehen. Aber es steht uns doch gar nicht zu, über andere zu urteilen. Da ist auch das Verurteilen nicht mehr weit. Wir sind aber nicht die Richter der anderen. Ich versuche ständig daran zu arbeiten, damit ich möglichst selten in diese Falle tappe, die doch so verhängnisvoll sein kann, was die Geschichte immer wieder in schrecklich anschaulicher Weise zeigt. Das ist für mich so ähnlich wie die Einteilung in richtig und falsch, die man auch häufig leichtfertig vornimmt, ohne überhaupt einen Moment lang nachgedacht zu haben, dass Denken und Handeln eines Individuums von vielen Faktoren abhängig ist und von den verschiedensten Einflüssen geleitet wird, ganz abgesehen davon, dass das Richtige und das Falsche oft gar nicht ausgemacht werden kann, höchstens rückblickend in der Zukunft. Ist es beispielsweise gegenwärtig richtig, aufzurüsten und falsch, auf Diplomatie zu setzen? Oder ist das Gegenteil der Fall? Oder beides zusammen? Hat nicht jeder irgendwie recht? Das sind prekäre Fragen, die meiner Meinung nach zurzeit gar nicht klar beantwortet werden können, mit richtig und falsch. Damit engen wir unsere Möglichkeiten nur ein. Äußerste Vorsicht ist unbedingt geboten und darauf müssen wir achten. Vorschnelle Urteile können, finde ich, tatsächlich auch durch die Beschäftigung mit Biografien überdacht und abgewogen werden. Ich glaube, das Lesen anderer Lebenswege sensibilisiert uns nicht nur für die endlose Vielfalt in der Gestaltung und Schicksalhaftigkeit eines Lebens, sondern auch für die katastrophalen Auswirkungen von Fehlschlüssen, die meistens nur einseitig bedacht getroffen werden oder viel zu schnell. Wir können zum Beispiel auch begreifen, zumindest ansatzweise, wie die gefährliche Manipulation selbst von klugen Menschen möglich ist, wenn sie psychologisch wirksam vorgenommen wird. Denken wir nur an die umfangreiche Literatur zum Aufstieg und Fall des Nationalsozialismus, denken wir nur an die beiden biografischen Bände von Anna Maria Siegmund, Die Frauen der Nazis. Da läuft es einem doch kalt den Rücken herunter. Man wird gerüttelt und hört durch jede Zeile: Sei immer wachsam, lass dich nicht vereinnahmen.
Ja, jetzt kommen wir bald zum eigentlich zentralen Thema dieser Biografie. Nach allem, was du jetzt berichtet hast, wundert es mich ein wenig, dass du auch selbst Biografisches schreibst. Nach welchen Kriterien suchst du dir die Menschen aus, denen du ein bisschen auf den Grund gehen möchtest? Und gibt es bei deinen Texten einen Unterschied zu Biografien, wie wir sie kennen und sonst lesen? In meinem Salon wurden ja verschiedene Leute vorgestellt, da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Da spätestens wurde uns allen klar, wie grundverschieden Biografien sein können und dass sie niemals ganz einfach das Leben einer Persönlichkeit nacherzählen, denn das, hast du völlig recht, ist langweilig.
Ja, mich interessieren Besonderheiten im Charakter und Lebensweg von Menschen, deren Namen in unserer Gesellschaft zwar ein Begriff sind, oft aber ein Begriff in engen Grenzen. Wir wissen beispielsweise, dass ein Mann ein berühmter Maler war oder ein begnadeter Schriftsteller, dass eine Frau die erste oder eine der ersten war, die sich gegen die männliche Übermacht durchsetzen konnte. Aber von dem Menschen dahinter wissen wir herzlich wenig. Wer weiß denn etwa, dass Christiane dem Dichterfürsten vermutlich das Leben gerettet hat, als sie marodierenden Soldaten Napoleons mutig und entschlossen an der Haustür entgegengetreten ist und dass Goethe sie daraufhin geheiratet hat? Wer weiß schon, wie zart besaitet Frédéric Chopin war und nur durch die aufopfernde jahrelange Pflege der Schriftstellerin George Sand in der Lage war, seine einzigartige Musik zu komponieren? Wer ist sich bewusst, dass die Worte Shakespeares unsere Sprache derart durchdrungen hat, dass allein die Bibel öfter zitiert wird? Ich greife gern Ereignisse auf, die uns eine Persönlichkeit in neuem Licht erscheinen lassen, auch um verkrustete Vorurteile beiseite zu schieben, die ihr nicht gerecht werden. Und oft ist es ja so. Ich schreibe also eher biografische Essays oder Miniaturen, selten eine ganze chronologisch aufgebaute Biografie über die verschiedenen Stationen im Leben eines Menschen. Das reizt mich nicht so sehr, wie ich es eingangs schon versucht habe zu erklären. Das überlasse ich lieber anderen. Du hast sicher schon herausgehört, dass mich als Frau natürlich starke Frauen ansprechen, die den Weg der Emanzipation des weiblichen Geschlechts beherzt beschritten haben. Dass mich auf der anderen Seite aber auch die Sensibilität von Männern beschäftigt, bei denen man es eigentlich nicht vermutet hat. Und hier kann ich den Bogen zu Vincent van Gogh schlagen, der uns ja heute als Beispiel dienen soll. Seine Selbstbildnisse sind weltberühmt. Jeder hat sie vor Augen und weiß, dass er kein besonders attraktiver Mann war. Und jeder weiß, dass er jähzornig war und sich ein Ohr abgeschnitten hat. Dann weckt er vielleicht noch die Erinnerung an schöne Sonnenblumenbilder, die aber zu seinen Lebzeiten niemand gekauft hat. Die meisten Menschen haben keine Ahnung davon, dass Van Gogh nur 10 Jahre seines Lebens überhaupt als Maler gearbeitet hat, dass er bis zu seinem 27. Lebensjahr auf der Suche war nach seiner Bestimmung, dass er seinen Mitmenschen immer nur Gutes tun wollte, dass er lieben und geliebt werden wollte. Sein Leben verlief tragisch. Seine Familie stand zwar immer zu ihm, missverstand ihn aber oft, sodass seine Enttäuschung sich zur Verzweiflung steigerte. Nur sein Bruder Theo hat ihn in all seinem Tun bis zum Ende unterstützt. Und Theos Frau ist es zu verdanken, dass Vincent van Goghs Werke weitgehend erhalten geblieben sind. Als Ausgleich für Theos Zahlungen konnte der Maler ihm nur Bilder nach Paris schicken, denn er war bekanntlich mittellos. Dazu schrieb er Theo im Laufe der Zeit über 500 Briefe, insgesamt ca. 2000 Seiten, in denen er sich ihm anvertraute. Wer diese Briefe liest, erfährt viel mehr über Van Goghs Seelenzustände, über seine Gedankenwelt und seinen Kampf ums Überleben, den er schließlich mit 37 Jahren verloren hat. Sein Schicksal hat mich derart berührt, dass ich einfach darin eintauchen und darüber schreiben musste. Für meine Verhältnisse auch ziemlich ausführlich. In meinem biografischen Text Feuer und Flamme habe ich Auszüge aus einigen Briefen eingearbeitet, weil sie so aussagekräftig sind und dem Leser offenbaren, wie klug, feinfühlig, tiefgründig und natürlich wie begabt dieser Mann überhaupt war und wie er an dem Unverständnis und der Ablehnung seiner Mitmenschen zerbrochen ist.
Nun bin ich wirklich neugierig geworden, was Van Goghs Lebenswerk ausgemacht hat und woran er letztlich gescheitert ist. Theoretisiert haben wir ja schon eine ganze Menge. Jetzt möchte ich dich bitten, aus deinem Text Feuer und Flamme, so heißt er ja, einige Passagen vorzulesen, die deine Vorgehensweise demonstrieren.
Der Text ist vor 2 Jahren in meinem Buch Vom Leuchten steiniger Lebenswege erschienen, in dem ich mich unter anderem auch Pablo Picasso, Joachim Ringelnatz und Frédéric Chopin versuche anzunähern. Ich lese jetzt ein paar Seiten aus der Zeit, bevor Vincent van Gogh zu seiner Berufung der Malerei gefunden hat. Zuerst aber gehe ich auf das Titelbild ein und lasse ihn selbst zu Wort kommen. Das Titelbild dieses Buches, Selbstbildnis mit Strohhut, entstand 1887 in oder bei Paris, ein Jahr bevor Vincent in die Provence nach Arles ging, wo das südfranzösische Licht und die intensiven Farben der üppigen Natur seiner Schaffenskraft einen unbändigen, geradezu explosiven Schub gaben. Die Ausdrucksmöglichkeiten durch besondere Farbgebung, die Effekte der Kolorierung haben Vincent van Gogh zeitlebens beschäftigt und fasziniert. So schreibt er an Theo. Statt das, was ich vor mir habe, genau wiederzugeben, bediene ich mich eigensinniger der Farbe, um mich ganz intensiv auszudrücken. Ich will dir ein Beispiel geben von dem, was ich meine. Ich will das Bild eines Freundes, eines Künstlers malen, der große Träume träumt, der arbeitet, wie die Nachtigall singt, weil das eben seine Natur ist. Dieser Mann wird blond sein. Ich möchte in das Bild meine ganze Bewunderung malen, alle Liebe, die ich für ihn empfinde. Ich werde ihn also malen, wie er ist, so getreu ich nur kann. Aber damit ist das Gemälde nicht fertig. Um es zu vollenden, werde ich jetzt eigenmächtiger Kolorist. Ich übertreibe das Blond seiner Haare. Ich komme zu Orangetönen, zu Chrom, zu heller Zitronenfarbe. Hinter dem Kopf male ich anstelle der gewöhnlichen Wand eines schlichten Zimmers das Unendliche. Ich mache einen Grund von reichstem Blau, das kräftigste, das ich auftragen kann. Und so bekommt der blonde, leuchtende Kopf auf dem Hintergrund von reichem Blau eine mystische Wirkung, wie der Stern im tiefen Azur.
Ja, ein wunderbares Zitat. Vielen, vielen Dank. Wir gucken auf die Uhr und stellen fest, Folge 1 von 3 ist jetzt zu Ende. Ich habe aber noch eine kurze Frage. Du hast, Sibylle, sicherlich auch aus diesem Buch schon das eine oder andere vorgelesen, das eine oder andere verwertet. Erzähl doch mal kurz, an welchen Gelegenheiten das der Fall war.
Ja, als der Text fertig war, hatte ich natürlich das Bedürfnis, ihn auch weiterzugeben und anderen zu präsentieren. Und als erstes habe ich in der Pinneberger Landrostei eine Lunchlesung gemacht. Diese Reihe habe ich ein paar Jahre dort angeboten und habe den gesamten Text, im Buch beläuft er sich, glaube ich, auf 32 Seiten, den habe ich dort gelesen. Der Gartensaal, der sogenannte, war rappelvoll. Es war ein sehr warmer Sommertag. Die Sonne knallte herein. Wir hatten leider keine perfekten Verdunklungsmöglichkeiten und deswegen konnte man die Bilder, die an die Wand geworfen wurden von einer Freundin von mir, vorher hatten wir Van Goghs Gemälde zum Teil abfotografiert, die Bilder konnte man nicht so gut erkennen, aber trotzdem haben alle ganz gebannt zugehört, das hat mich natürlich beflügelt geradezu an meinem Tisch, über den ich extra eine Sonnenblumendecke gebreitet hatte. Und das ist eine wunderbare Erinnerung. Ich habe den gesamten Text gelesen und mir lief der Schweiß nur so runter, aber es hat so viel Freude gemacht. Dann habe ich ihn noch einmal wiederholt, ein halbes Jahr später, in einem privaten Salon einer Malerfreundin aus Elmshorn. Dann habe ich zum Beispiel beim 50. Jahrestag der Stadt Schenefeld im Kunstkreis Schenefeld einen Ausschnitt gelesen. in verschiedenen anderen Institutionen ebenfalls. Und ich habe eine Kurzform auch im Teehaus in den Wallanlagen in Hamburg gelesen. Das war eine Veranstaltung der Hamburger Autorenvereinigung. Dort habe ich dann auch andere Dinge vorgestellt, aber wenn man Van Gogh oder wenn ich Van Gogh einbette in das Programm, dann hat es irgendwie immer einen besonderen Reiz. Ich glaube, nicht nur für mich allein.
Gut, damit wir jetzt auf das Buch neugierig sind, wer sich das beschaffen will, von Sibylle Hallberg, vom Leuchtensteiniger Lebenswege, ich gebe die ISBN 978-3-966-66-068-6 und es kostet 15 Euro und ist für ein Hardcover ja sehr preiswert. Das war Folge 1 von 3. Nächste Woche gibt es den Büchermacher Folge 290, wie Verlage Bücher machen, Teil 228, die Folge 2 von 3. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, freuen Sie sich auf nächste Woche, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter.